Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Aus den Fugen geraten. Das Mädchen sitzt neben ihrer Mutter. Gigantische Hände greifen nach dem blassgrünen Trinkglas, das Jasmin zusammen mit 5 weiteren mundgeblasenen Gläsern während ihrer Flitterwochen auf der kleinen, weltbekannten Insel bei Venedig gekauft hat. Die Familientherapeutin will, dass ihre Klienten von schönen Dingen umgeben sind. Das Leben ist schließlich häufig hässlich genug. Die grotesk großen Hände des Kindes hängen an viel zu langen Armen. Tintenfischarme, denkt Jasmin, und zwingt sich, den Namen der kleinen Glasbläserinsel in ihren ausgelaugten Verstand zu rufen. Lugano, Murat, Mordor. Sie schließt die Augen, kann fast das salzige Wasser der Lagune riechen und die Möwen schreien hören. Ihre Ehefrau Ali besitzt ein wesentlich besseres Namensgedächtnis. Ihr wäre die Lösung längst eingefallen. Jasmin wird schwindlig. Der Kopf hämmert und ihr Blick bleibt am Mutter- und Tochtergespann hängen. Die beiden sind ganz weit weg, gerade so, als hätte eine unsichtbare Macht ihre Sessel zurückgezogen und mit den Sesseln auch den burgunderroten Teppich und noch dazu die ganze Wand. Jasmin streift die Brille ab und reibt sich die Augen. Übelkeit überfällt sie, wie eine Horde böswilliger Kobolde. Was zur Hölle passiert mit ihr? Zum Glück ist dies die letzte Sitzung, dann wartet der ersehnte Feierabend. Der Gedanke legt sich tröstlich über ihr Grübeln nach dem bescheuerten Namen des italienischen Mini-Eilands und dem Bild der Mutter, die Jasmin aus weiter Ferne irritiert zuruft. Geht es Ihnen gut? Diese Frage war normalerweise ihr als Therapeutin vorbehalten. Die 38-Jährige reißt sich in einer letzten herkulischen Kraftanstrengung zusammen und schafft es irgendwie ein unpersönliches »Wir sehen uns dann nächste Woche« auszuspucken. Die 2 schemenhaften Gestalten erheben sich hastig und verschwinden aus dem wabernden Raum. Jasmin stürzt ins Bad und erbricht sich eruptiv. Murano. Die Insel heißt Murano. Was für ein Horrortrip. Ali hat nach dem kläglichen Anruf sofort alles stehen und liegen gelassen und sich auf den direkten Weg in die Praxis gemacht. Voller Sorge parkt sie den alten Volvo und informiert Jasmin per Textnachricht über ihre Ankunft. In letzter Zeit hatte ihre große Liebe oft, meist von einer Sekunde auf die andere, massive Kopfschmerzen. Kein Wunder bei dem Arbeitspensum, denkt Ali und versucht Jasmin davon zu überzeugen, etwas kürzer zu treten. Ohne Erfolg. Denn deren gesamte Energie fließt in ihre leidenschaftliche Mission. Sie will, nein, sie muss Familien helfen, Lösungen für Konflikte zu finden und die zugrunde liegenden Muster aufdecken. Doch so sehr sie dafür brennt, so sehr verbrennt sie auch daran. Ali ist klar, dass Jasmins Besessenheit auch der Versuch ist, einen Teil ihrer eigenen Geschichte zu kompensieren. Den unerfüllten Kinderwunsch der beiden Frauen. Ein Wunderpunkt zwischen Jasmin und Ali, die eigentlich Alexandra heißt, aber nur noch von ihren ignoranten Eltern so genannt wird. Eigentlich wollte Ali Jasmin heute seit langem mal wieder ausführen, zu ihrem kleinen Lieblingsjapaner. Etwas Sushi, ein paar Gläser Sake und zur Abwechslung mal wieder etwas Unbeschwertheit. Daran war nun nicht mehr zu denken. Ali vermisst ihre Frau. Freitagabend war immer ihr Abend gewesen, von Anfang an. Seit sie sich vor 14 Jahren kennengelernt hatten. Natürlich an einem Freitagabend in der runtergerockten Koblenzer WG ihres Freundes Maximilian. Seit knapp 3 Jahren arbeitete Jasmin als systemische Familientherapeutin und Resilienztrainerin. Die eigene kleine Praxis im beschaulichen Neuwied war ihr Traum gewesen. Zielstrebig und entschlossen war sie schon immer. Das manifestierte sich auch in der Checkliste, die sie bereits als Jugendliche für ihr Leben erstellt hatte. Psychologiestudium? Check. Heiraten vor dem 30. Geburtstag? Check. Auch wenn sie zu dieser Zeit noch an Jungen interessiert gewesen war. Eigene Praxis vorm 40. Check. Kind mit spätestens 35 Jahren? Fehlanzeige. Jetzt führen auch die andauernde Abgeschlagenheit und ihre häufige Gereiztheit Jasmin vor Augen, das Leben ist nicht planbar. Der dunkelgrüne Kombi setzt sich in Gang. Jasmin lässt sich in den Beifahrersitz fallen und will nur noch unter die Bettdecke. Ali setzt den Blinker und schluckt ihre bittere Enttäuschung runter. Auf nach Hause, wo sie ein weiterer einsamer Abend zu zweit erwartet. Glitzernder Staub tanzt im trüben Licht, als Ali im Schlafzimmer die blauen Vorhänge einen Spalt lüftet und ihre Frau mit einer Tasse Kaffee weckt. Jasmin ist unsicher, ob sie den Kaffeeduft als Wohltat oder Affront gegen ihren Geruchssinn empfinden soll und springt hektisch aus den Laken. Vor Schreck lässt Ali fast die Tassen fallen. Der beige Hochflorteppich im Schlafzimmer ist neu und war sündhaft teuer. Zu teuer für hartnäckige Flecken. Erst als Jasmin auf ihr Handy-Display schaut, realisiert sie, dass ihre Sorge, Klienten könnten ungeduldig vor der Praxis warten, vollkommen unbegründet ist. Langsam und zögerlich setzen bei ihr Orientierung und Zeitgefühl ein. Es ist Samstag. Jasmin entscheidet sich für die Kategorie Wohltat und nippt zaghaft an ihrem Kaffee. Dann erzählt sie ihrer Frau vom letzten Nachmittag, berichtet von riesigen Tintenfischarmen in einem wachsenden Raum. Ali streichelt zärtlich ihren Kopf. Beide schlafen in enger Umarmung noch einmal ein. Wie spät ist es? Jasmin sucht ihr Handy auf einem klitzekleinen Nachttisch neben einem winzigen Bett. Sie schaut an sich herunter und sieht ihre Beine nicht. Im Unterbewusstsein spürt sie, dass Ali links neben ihr liegt, findet dort aber nur eine gehäkelte Prinzessinnenpuppe mit Haaren aus brauner Wolle. Jasmin will schreien, doch kein Laut verlässt ihre Kehle. Sie schafft es nicht, die Decke weiter anzuheben, um ihre Beine zu suchen. Aber ohne diese Beine kann sie nicht fliehen. Eigentlich müsste doch das Bett zusammenkrachen unter ihrem enormen Gewicht. Alles wirkt so klein und zart. Die Panik in ihr findet keinen Weg und keine Worte. Sie ist in sich gefangen und will nur weg. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen, lässt sich aus dem Bett fallen und robbt auf den Ellenbogen aus dem Raum. Das laute Poltern lässt Ali hochschrecken. Kerzengerade sitzt sie im Bett, in dem Jasmin nicht mehr liegt. Es ist kurz nach 11:30. Sie findet ihre Frau in der angrenzenden Wohnküche. Ungläubig, mit weit aufgerissenen Augen und verängstigt wie ein scheues Reh, hockt Jasmin auf dem Holzboden und reibt sich ihr dick geschwollenes Handgelenk. Verdammter Mist ist alles, was sie sagt. Vanessa sagt es selber, was für ein Horrortrip, als ihr die kleine Insel nicht einfällt, auf der sie das Murano-Glas gekauft hat, nämlich Murano. Sie ist aber ja wirklich auf einem Horrortrip jetzt gerade.
Ist sie. Hallo Esther.
Hallo Martin, entschuldige.
Richtig schnell dabei, Mensch.
Ich bin in Fahrt. Nein, wirklich, das hat mich jetzt, hat mich gerade gerissen.
Ja, das glaube ich. Hast mich ganz ausgeblendet heute mal.
Nein, ich habe dich ja angesehen, angeschaut. Ich war hin und weg von dir.
Solange du hier nicht dich erbrichst.
Nein, ganz im Gegenteil. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist das Stichwort. Denn erstmal ist das Symptom, glaube ich, über das wir als erstes sprechen.
Ist halt auch ein echt Scheißsymptom, muss man mal sagen, ne? Also Erbrechen, das ist ja einfach ein komplexer Reflex, wird durch unser Brechzentrum im Gehirn gesteuert. Und insbesondere in der sogenannten, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, Medulla oblongata.
Nein, das haben wir noch nicht gesagt. Ich möchte es nochmal wiederholen, weil es so schön klingt.
Medulla oblongata, also der unterste Teil des Hirnstamms, und der spielt eine wirklich wichtige Rolle bei der Regulierung von ganz, ganz vielen Körperfunktionen. Das Atmen, den Herzschlag.
Der Atemreflex, das heißt, der Einsaugreflex auf das Zwerchfell kommt aus der Medulla oblongata.
Genau. Und aber auch verschiedene andere Reflexe, Husten, Niesen, Schlucken und auch das
Erbrechen.
Genau.
Oder sagen wir es doch so, wie es die Adligen sagen, Kotzen. Die Adligen, so hat es mir ein von, dessen Familie das von abgelegt hat, einmal erzählt, man erkennt sich untereinander im Unter anderem daran, dass wenn jemand sagt, oh, ich musste brechen oder ich musste mich übergeben, offensichtlich weiß er nicht, dass man Kotzen dazu sagt. Wie auch im Übrigen der Adlige nicht zur Toilette geht, sondern aufs Klo. Es gibt wahnsinnig viele Auslöser.
Ja.
Und fürs Kotzen.
Hast du eine Idee, was beim Kotzen oder Erbrechen passiert?
Ich nehme an, der Magen kontrahiert, der Magen zieht sich zusammen und der Mageninhalt wird nach oben gepresst durch die Speiseröhre in den Mund.
Ganz genau, ja. Und du hast es ja schon gesagt, es gibt ja ganz, ganz viele Ursachen für das Erbrechen. Das schützt uns, aber es gibt natürlich ganz viele Auslöser. Magen-Darm-Infektionen, also
Viren.
Wie heißt es? Montezumas Rache?
Montezumas Rache, stimmt.
Ne? Also wer schon mal im Ausland unterwegs gewesen ist und das ereilt dann. Ich hatte so ein Erlebnis mal in China. Ich habe jeden Tag im Hotel dann irgendwie, gab es dann zum Frühstück schon Fisch. Ich öffnete dann irgendwie so einen kleinen Topf und dann guckte mich ein Fisch von 3 Zentimeter mit 4 Zentimeter großen Augen an. Und dann
habe
ich
schon
irgendwie
tot.
Ja.
Gott sei Dank.
Das war da die Vorspeise. Nee, und dann habe ich gedacht, so, jetzt machst du mal was ganz Verrücktes, gehst zu einem bekannten Burgerhersteller und isst dann Burger.
Um und Montezumas Rache zu entgehen, weil du dachtest, so ein gedacht, Fisch, der wäre
dachte,
für dich vielleicht
so. Das ist so international und so ein Burger, da kann ja nichts passieren. Und ich habe in diesen Burger reingebissen und hab's direkt gemerkt. Ich habe es beim Runterschlucken gemerkt, wie das einmal sich mein Körper, wie hast du es gesagt, mein Magen kontrahiert, sich zusammengezogen hat. Und ich habe es gerade noch 5 Minuten später auf die Toilette geschafft und dann war es vorbei.
Die Medulla oblongata sagte, wir müssen das loswerden.
Ja, und ich hatte
zwar sofort, um Schlimmeres zu verhindern.
Ich sagte, ich hatte da so eine wirkliche Lebensmittelvergiftung, was auch eine Ursache ist. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Also das hat tatsächlich dann auch über eine Woche gehalten und wir sind dann irgendwie am letzten Tag dann zurückgeflogen und flieg bitte mal mit voller Übelkeit.
Oh, das ist furchtbar.
Und mit dem Gefühl, dass du dich dauerhaft übergeben musst. Und du stehst in China in einer, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 1 Kilometer langen Reihe, weil alle aus China raus wollten irgendwie zu dem Zeitpunkt. Das war irgendwie ganz komisch. Und dann, also das war furchtbar.
Du hast mein absolutes Mitgefühl. Reisende kennen das. Du hast aber ein Jahr lang in China gelebt, oder?
Genau, ja. Also immer wieder dann Touren gemacht und ja, also immer wieder in die chinesische Region, nach Singapur auch.
Warum nochmal? Hast du dich in traditioneller chinesischer Medizin ausbilden lassen?
Nee, wir haben da ein bisschen gearbeitet.
Wer wir?
Wir, also ein chinesischer Freund von mir. Mit dem wir da auch an Medizinprodukten gearbeitet hatten. Und ja, da sind auch viele Freundschaften entstanden. Nee, das war eine schöne Zeit, aber was nicht so schön war, war das Erlebnis mit dem Burger, muss man einfach sagen.
Ja, vor allen Dingen, also bei dem Versuch, einer Magen-Darm-Infektion zu entgehen, bei vermeintlich sicherer Nahrungsaufnahme das Gleiche zu erleben, oh, das ist gemein.
Das stimmt. Was sind denn andere Ursachen? Schwangerschaft, ganz wichtig.
Ja, und wofür ist die Ursache, wenn man in der Schwangerschaft kotzen muss?
Weil du an die nächsten 18 Jahre denken musst?
Oh, das wäre
Nein.
gemein.
Das wär
Nein,
unfair.
Tatsächlich verursacht ein Hormon, das die Schwangerschaft sichert, das Erbrechen. Das hat mir sehr geholfen, psychisch. Ich habe in beiden Schwangerschaften der meiner Tochter und meines Sohnes über 3 Monate lang gekotzt wie ein Reiher. Ich war noch gar nicht richtig wach und musste kotzen. Es gab kaum einen stärkeren Geruch, der mich nicht zum Kotzen gebracht hat, außer der Geruch von roten Beeren. Mein Mann musste rote Beeren besorgen. Eigentlich wollte ich nichts anderes.
Also dann vom Jäger zum Sammler geworden.
Ja.
Durch die
Aber es ist eben ein eigentlich gutes Zeichen. Nur muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel Gewicht verliert, dass man genug zunimmt. Ich habe in beiden Fällen nur genau das Gewicht zugenommen, das die Kinder bei der Geburt hatten. Also, diese Ursache gibt es auch. Es gibt Infektionen, es gibt, naja, auch bestimmt neuronale Erkrankungen.
Migräne, die eine Rolle spielt. Ne? Vor allen Dingen, wenn du so eine richtig starke Migräne hast, dann ist das auch ein großer Trigger fürs Erbrechen.
Aber auch da, Migräniker unter sich wissen, wovon ich spreche, das Kotzen ist manchmal der einzige Weg zur Erlösung, wenn man so erschöpft ist, dass man dann manchmal einschlafen kann und die Migräne ausschlafen kann.
Ein anderer Trigger für Erbrechen? Stressbedingt?
Ja, aus Stress kann man auch schon mal kotzen.
Hast du das mal gehabt?
Ich nicht, aber ich hatte einen Kollegen auf der Schauspielschule. Das stimmt ja gar nicht, doch. Ich habe vor einer Theateraufführung mal gekotzt. Ich hatte solches Lampenfieber, dass mir schlecht wurde. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich hatte aber einen Kollegen, der auch die Ausbildung abbrechen musste, der solches Lampenfieber hatte, dass der regelmäßig in das kleine Waschbecken hinter der Bühne gekotzt hat.
Na super, guter Ort, ne? Da bist du dann nicht so häufig hingekommen. Ich hatte das einmal, auch stressbedingt. Das war, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, also auf der Fahrt damals hoch zum Venusberg, also zur Klinik. Mhm. Das war einer der letzten Examen, da hing relativ viel von ab, um dann halt auch für das Examen oder das Staatsexamen zugelassen zu werden.
Die schlimme Studienzeit.
Und dann hat mich ein Freund mitgenommen im Auto und wir sind dann hochgefahren auf den Venusberg. Das war auch so in der Winterzeit, schön die Straßen, alles verschneit. Mhm. Und dann habe ich zu meinem Kommilitonen gesagt, du musst jetzt sofort anhalten. Konnte gerade noch so die Tür aufmachen und dann war es vorbei.
Da warst
aber
du
aufgeregt. Das war ja einfach stressbedingt. Ich glaube, das passiert einfach mal. Und es gibt natürlich Leute, die haben so Nerven wie Drahtseile. Aber dann gibt es auch manchmal Sensibelchen. Vielleicht gehöre ich auch dazu. Keine Ahnung.
Ich habe was ganz Verrücktes mal gehört. Ich glaube, wir kennen alle Bulimie, dass Menschen absichtlich erbrechen.
Ja.
Das heißt absichtlich, ne? Dem liegt ja auch eine Ursache, eine krankhafte Ursache dann zugrunde. Aber ich habe auch von Menschen gehört, die erbrechen einfach nach dem Essen.
Ja, also das ist das sogenannte Ruminationssyndrom.
Sagst du es nochmal?
Ruminationssyndrom.
Ruminationssyndrom.
Und also da erbrechen Menschen wiederholt Nahrung unmittelbar nach dem Essen.
Warum?
Oft unbewusst und ohne Übelkeit.
Au.
Ja, das hat häufig dann auch psychische Ursachen oder einfach auch, kann auch durch Gewohnheit ausgelöst werden.
Aber es ist nicht zu verwechseln mit der Bulimie.
Würde ich sagen, nein.
Das erinnert mich an Säuglinge, nur die dann einfach nochmal spucken.
Ja, und dann haben wir vielleicht noch ein Erbrechenssyndrom, zyklisches Erbrechenssyndrom oder zyklisches Erbrechen.
Das heißt?
Das ist eine seltene Störung und die Betroffenen erbrechen sich episodisch, aber ohne erkennbare Ursache. Und diese Episoden können dann tatsächlich auch mehrere Tage anhalten und werden dann von Übelkeit und Lethargie begleitet.
Oh, und so jemanden schickt man aber dann ohne Diagnose nach Hause und sagt, ha, wir können Ihnen sagen, wie wir es zusammenfassend nennen, zyklisches Erbrechenssyndrom.
Ja, man kann halt nur gucken, dass man da versucht halt Antiemetika dann zu geben, also Mittel gegen die Übelkeit. Ja, also es gibt schon sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die einfach Erbrechen auslösen können. Psychogenes Erbrechen haben wir gerade auch jetzt noch nicht erwähnt gehabt. Mhm. Haben wir aber angerissen mit dem extremen Stress, Angstzustände, die halt dazu führen können. Und das lässt sich dann halt auch in dem Bereich des psychogenen Erbrechens dann einordnen.
Boah, Martin, mir ist schlecht. Also, Erbrechen, Fluch und Segen gleichzeitig. Manchmal müssen wir einfach fast loswerden. Better out than in.
Genau, um den Körper zu retten.
Ja, manchmal haben wir auch was zu uns genommen, ne, wenn man jetzt psychologisch spricht oder psychosomatisch spricht, manchmal müssen wir auch einfach abkotzen, ja, weil Ereignisse etwas, in unserem
heißt ja auch,
Leben.
Etwas ist zum Kotzen. Ja, also ja, insofern, ja, aber mal gucken, wo uns dieses Symptom hinführt.
Ja, wir haben ja jetzt auch wirklich bis zum Erbrechen über das Erbrechen gesprochen. Mir ist schon ganz schlecht. Und ich komme wieder zurück zum Horrortrip, auf dem sich Vanessa befindet. Denn das Erbrechen ist ja nur ein kleines Symptom unter oder hinter dem großen offensichtlichen Leitsymptom im Moment. Vanessa hat Halluzinationen. Ich sage nur große Hände an Kraken, Armen. Sieht ihre eigenen Beine nicht und flieht vor der eigenen Wahrnehmung. Jetzt wollen wir hören, wohin. Jasmin wartet im Krankenhausflur auf das Röntgenergebnis. Ihr rechtes Handgelenk ist gebrochen. Auch diese Szene scheint einem surrealen Traum zu entspringen, denn sie beobachtet sich wie aus der Vogelperspektive. Ist sie vielleicht beim Sturz aus dem Bett gestorben und schwebt nun als Seele über ihre irdischen Hülle? Die Ärztin mit den braunen Locken ist in Jasmins Alter. In einem überraschend klaren Moment erkennt sie die Frau wieder, die vor einiger Zeit mit ihrem 5-jährigen Sohn in ihrer Praxis Hilfe bei einer Trauerbewältigung gesucht hat. Jasmin erinnert sich auch deswegen so gut, weil sie den Gedanken nicht loslassen konnte, dass ihr Kind mit Ali jetzt auch in diesem Alter sein könnte. Der Stich ins Herz sitzt jedes Mal tief. Was für eine Ironie des Schicksals, dass weder sie noch Ali schwanger werden konnten. Das Gedankenkarussell fuhr wieder einmal einsam seine Runden. Zur altbekannten leiernden Rummelplatzmusik. Das gesamte Arsenal ihrer ausgefeilten Resilienztechniken löste sich auf wie Zuckerwatte im Regen. Mit einem pinken Gipsverband am gebrochenen Handgelenk sitzt Jasmin am Küchentisch und sagt sämtliche Termine für die kommende Woche ab. Ali betrachtet sie mit einer Mischung aus Sorge und großer Liebe, während sie routiniert Gewürze für ihre famose Currymischung mörsert. Selbstgekochtes indisches Soulfood hat ihre Liebste bisher immer aufgemuntert. Noch nie zuvor hat Jasmin ihre Praxistermine abgesagt. Sie ist die verbindlichste und fleißigste Person, die Ali kennt. Jetzt telefoniert sie mit ernster Stimme, tippt umständlich einhändige E-Mails und spricht entschuldigend auf Mailboxen. Das mit viel Liebe gekochte indische Essen auf ihrem Teller wandert nach einigen höflichen Bissen in den Kühlschrank. Der Dienstagnachmittag ist ungewöhnlich grau und nass. Frau Dr. Herz, Jasmins Psychotherapeutin, blickt ihr tief in die Augen. Jasmin möchte verschwinden. Stattdessen beginnt sie das erste Mal seit Monaten ungehemmt zu weinen. Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Symptome, die sie aus ihrem Studium kennt, die in ihrem Leben aber keinen Platz haben. Jetzt stehen diese beiden Worte bedrohlich und fremd im Raum, wie zwei dümmlich grinsende Monster. Schon lange saß Jasmin nicht mehr in diesem bequemen Sessel aus flaschengrünem Kord, der ihr so vertraut scheint. Herz kennt ihre Geschichte. Sie weiß von geplatzten Träumen und hart erarbeiteten Zielen. All ihre Verletzungen, ihre seelischen Traumata hat Jasmin in diesem Raum ausgepackt und mit Frau Herz aus jedem erdenklichen Winkel betrachtet. Das Fazit der Therapeutin am Ende der Stunde ist ebenso ernüchternd wie plausibel. Burnout. Es wird eine Reihe weiterer Sitzungen geben. Burnout. Der Begriff wirkt wie ein weiterer Fremdkörper. Wie oft hat sie ihn schon in den Gesprächen mit ihren Patienten in den Mund genommen? Immer im festen Glauben, sie selbst sei viel zu gefestigt und deshalb davor gefeit. Jasmin sitzt eingehüllt in eine weiche Decke auf dem Sofa und starrt hinaus. Sie weiß nicht, wie lange schon. Der Frühlingstag ist hell und ihre Beine kribbeln. Draußen freuen sich Kinder über das gute Launewetter, während nebenan Ali mit gedämpfter Stimme telefoniert. Ein seltener Moment, in dem sie sich nicht zu helfen weiß und ihre Mutter braucht. Trotz all der Reibungen und ständigen Missverständnisse war sie immer da, wenn ein Problem für Ali zu groß erschien. Eigentlich war das Jasmins Part, denn sie war stark und gab den Ton an. Sie jetzt so schwach und verwirrt, so hilflos zu erleben, macht Ali eine Heidenangst. Aus der geplanten 3-tägigen Praxispause sind mittlerweile 2 Wochen geworden. Jasmins Bruch heilt, während sie davon überzeugt ist, ihren Verstand zu verlieren. Selbst während der Pandemie hat sie auf ihr Äußeres geachtet. Nun ist das Tragen einer richtigen Hose eine verblassende Erinnerung und ihre Haare wirken ungewaschen und glanzlos. Ali schaut auf die Uhr. Sie müssen in einer halben Stunde los. Missmutig schält sich Jasmin aus dem Pyjama und zieht sich ein weites, formloses Kleid über. Der Gips wirkt nun wie die lachhafte Kirsche auf einem riesigen Muffin aus Wahnsinn und Furcht. Ali parkt den Volvo, der für beide Frauen wie ein Familienmitglied ist, im Parkhaus. Sie klaubt Jasmins Schal und ihre Tasche zusammen, da ihre Besitzerin keinerlei Anstalten macht, auszusteigen. Wie lange saßen sie schon hier? Würde Ali Jasmin jetzt sagen, schon seit ein paar Tagen? Es hätte sie nicht überrascht, denn auch die Zeit schien ihre Gesetzmäßigkeiten verloren zu haben. Jasmin möchte die Augen am liebsten geschlossen halten. Sie findet keinen Halt und weiß nicht, wo sie sind. Wieder einmal komplette Desorientierung. Alis weiche Hand hält die ihre. Der Aufzug in den dritten Stock, wo die Orthopädie zu finden ist, setzt sich in Gang. Es riecht nach Desinfektionsmittel und Verzweiflung. Der Flur ist unendlich lang, das Licht gleißend. Ali spricht verzerrt. Die Silben dehnen sich, wie der flüssige Zucker aus den Bonbons gezogen werden. Jasmin hat das mal in einer Dokumentation gesehen. Warum steht Ali plötzlich so weit weg von ihr, obwohl sie ihre Hand noch immer in der ihren fühlt? Jasmin ist sich nicht sicher, ob sie verstanden wird. Sie schreit in die Praxis. »Warum seid ihr alle so weit weg?« Niemand wirkt besorgt, höchstens irritiert. Die Panik gehört ihr ganz allein. Ihr Gips ist riesig, ihre Beine wieder einmal verschwunden. Jasmin fällt. Sie fällt tiefer, durch tausend Schichten, wie in einem expressionistischen Musikvideo aus den 80ern. Dann wird alles schwarz und klebrig, weich. Als Jasmin die Augen aufschlägt, liegt sie im Bett. Eines, das nicht ihres ist, erkennt sie erst mit Verzögerung. Es ist ein Krankenhausbett. Sie entdeckt einen intravenösen Zugang in ihrer linken Armbeuge. Ali kaut nervös auf ihrer Unterlippe. Geduld zählt nicht zu ihren Stärken. Feingefühl ist heute ebenso Mangelware und so platzt ungefiltert aus ihr heraus, dass die Ärzte davon ausgehen, dass Jasmin einen epileptischen Anfall hatte. Alis Augen sind gerötet. In Jasmins Kopf klingen die Worte nach. Sie fühlt nichts. Sie will nur fort von hier und lässt sich unter Alis Protest auf eigene Verantwortung aus dem Krankenhaus entlassen. Es wird ja immer schlimmer. Ich muss an Pinocchio denken, an Pinocchio und den Esel mit den langen, großen Ohren und dass er selber dann zum Esel mutiert. Vanessa hat Halluzinationen. Mhm. Und die sind ja wirklich beängstigend, besorgniserregend, beängstigend vor allen Dingen für sie selbst, weil sie ja das Gefühl haben muss, sie verliert den Verstand.
Ja.
Jetzt sprechen wir von einer Episode von 14 Tagen, glaube ich. Das ist eine verdammt lange Zeit, wenn man auf einem Horrortrip ist.
Ja. Ja, da hast du recht. Also die Frage ist, was löst das aus?
Mhm.
Was ist die Ursache? Also man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also auf der einen Seite, was löst denn Halluzinationen aus? Vielleicht kann man da nochmal drüber sprechen.
Mhm.
Das sind ja einfach Wahrnehmungen, die ohne äußere Reize entstehen. Also das können sensorische Modalitäten sein. Also man sieht irgendwas, man hört irgendwas, man fühlt irgendwas oder riecht oder schmeckt irgendwas, was eigentlich nicht da sein sollte.
Und ist in dem Moment aber der Überzeugung, in der Realität zu sein, dass das, was man sieht, hört, schmeckt, fühlt,
für den Augenblick
wirklich ist.
Mehr als real. Ne? Also zum Beispiel bei den visuellen Halluzinationen, dass man Dinge sieht, die nicht da sind, oder das Hören von Stimmen bei den auditiven Halluzinationen und andere Geräusche. Das wird ja häufig auch bei diesen psychiatrischen Erkrankungen wie der Schizophrenie.
Ach, jetzt waren
genau.
Jetzt waren wir
super.
Synchron.
Und dann gibt's ja auch diese taktilen Halluzinationen, also das Gefühl, berührt oder bewegt zu werden. Ne? Das ist häufig ja auch mit so Entzugssyndrom oder neurologischen Erkrankungen verbunden.
Mhm.
Ne? Also Menschen, die halt sehr schnell von Drogen entwöhnt werden, Alkohol, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Stoffe, die können da oder berichten davon regelhaft, ne? Also dass sie das Gefühl haben, dass sie also Gefühle auf der Haut dann plötzlich wahrnehmen oder sich bewegt fühlen, obwohl sie nicht bewegt wurden.
Das heißt, man hat, da begibt man sich auf Drogentrips und hat vielleicht angenehme Halluzinationen, um dann beim Entzug dieser Drogen unangenehme Halluzinationen zu haben.
Ja.
Schlechtes Geschäft.
Ja, und Halluzinationen sind einfach auch charakteristische Merkmale von psychischen Störungen. Wir haben es gerade gesagt, die Schizophrenie, die bipolaren Störungen, auch schwere Depressionen können zu Halluzinationen führen. Und sie können auch bei Persönlichkeitsstörungen und schweren Belastungsreaktionen auftreten, also posttraumatische Belastungsstörungen zum Beispiel auch.
Und sagt die Parkinson-Krankheit, habe ich auch gehört, da gibt es auch Halluzinationen, was eine Diagnose, denke ich, mir auch extrem erschwert.
Ja.
Wenn Halluzinationen irgendeinem anderen körperlichen Symptom vorausgeht.
Das ist generell bei den neurologischen Erkrankungen ein Thema. Mhm. Also Parkinson, Alzheimer, Demenz oder auch den Epilepsien. Das ist ein Thema. Aber auch bei der Migräne, ne? Also das Thema der Aura.
Aber ist die Aura eine Halluzination oder haben Menschen Auren?
Du fragst mich immer Sachen. Ich habe es halt noch nicht selber mitgemacht.
Ja, das also, sieht auch jeder anders.
Ich weiß, dass bei der Migräne, also es gibt ja die Menschen, die dann sagen, sie haben dann irgendwie, sie sehen Sternchen, Blitze, solche Sachen. Und dann gibt es halt auch diese Migränearten, die bestimmte, wo man so einen Geschmack im Mund verspürt, also so sensorische Reize, die plötzlich dann auftauchen. Also ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Also wenn man, ich glaube, so 100 Migränepatienten befragt, dann kriegst du da 100 verschiedene Antworten.
Mhm. Ich reihe mich ein in die 100.
Hast du was mit Aura? Hattest du das?
Ich habe mir immer vorgestellt, dass Aura bedeuten würde, man sieht etwas um Gegenstände oder Menschen herum.
Ja.
Ich es eben mit Aura vertausche. Ich habe ein empfindliches Gehör gehabt. Meine Migräneattacken liegen in der Vergangenheit und dort bleiben sie auch.
Also da hast du richtig Geräusche unangenehm laut wahrgenommen, oder?
Ja, klirrend.
Ah,
also das ist... Und auch bevor die Schmerzen kamen.
Also jeder, der mal so normale Kopfschmerzen durchgemacht hat, also ich meine, ich habe... Also auch so, wenn du so Verspannungen hast, ne, wenn du lange irgendwie vom PC gearbeitet hast oder weiß nicht, einen Zug gekriegt hast, irgendwie ein bisschen unterkühlt bist und die Muskeln machen zu. Und das können ja schon richtige Kopfschmerzen sein. Und wenn
das
du dann dir das vorstellst.
Kopfschmerzen.
Ja, klar, aber ich meine jetzt im Vergleich zu einer Migräne, die du auch nicht unter Kontrolle kriegst mit Medikamenten vielleicht und was sich einfach nicht unterbrechen lässt, was über Tage dann geht. Es gibt ja Menschen, die haben mehr Migränetage als Tage ohne Migräne und da möchtest du einfach nicht mittauschen. Ja, das ist unvorstellbar.
Ich weiß.
Das schränkt ja so die Lebensqualität ein.
Oh.
Ja, aber zurück nochmal zu den Halluzinationen. Dann haben wir ja auch noch die toxischen oder drogeninduzierten Halluzinationen, also durch den Konsum verschiedener Substanzen, weiß ich nicht, LSD, MDMA, also das sind ja so synthetisch erzeugte. Ja. Und dann gibt's ja also zum Beispiel auch diese natürlichen Drogen, ja, Cannabis, was haben wir noch? Peyote, Psilocybin,
Krötengift, Ayahuasca. Nein, das führt uns jetzt alles viel zu weit weg.
Ja, aber ich dachte, du kennst dich so als Wahlspanierin.
Ach, Gott sei Dank sagst du, verortest du das jetzt geografisch. Ich dachte schon, du sprichst mich an. Du weißt doch bestimmt Bescheid, weil du... Nee, aber sprich
dich nicht. Nein. Du kennst dich mit der dämonischen Pflanze, also dem Pjotl. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Pjotl.
Sagt dir das was?
Pjotl,
das ist
klingt aber ganz...
Ein kleiner Kaktus mit flaumigen Büscheln statt Stacheln.
Genau so.
Und der wächst dann über der
vorgestellt.
Bodenoberfläche, mehr als 3 bis 4 Zentimeter ist der groß. Das ist halt was, was wirklich sehr halluzinogen wirkt.
Was mich aber dazu bringen könnte, Vanessa, vielleicht einem Gift ausgesetzt sein oder möglicherweise einem Pilz ausgesetzt sein, der diese Halluzinationen hervorrufen kann? Sag einfach ja. Wenn du Dr. House wärst, würdest du sagen, ja, natürlich kann das sein.
Ja, natürlich kann das sein.
Intoxikation.
Natürlich kann das sein. Also ich meine, wir haben ja häufiger mal so die Fälle der Intoxikation hier auch gehabt.
Jetzt gehen ja die Ärzte im Krankenhaus, meine ich, davon aus, Vanessa hätte einen epileptischen Anfall gehabt. Verortet man Halluzinationen auch mit Epilepsie?
Naja, das kann ja im Rahmen einer Epilepsie, kann es halt auch zu Halluzinationen kommen.
Mhm.
Wir fragen den Fachmann.
Der hoffentlich jetzt auf den Plan tritt im Weiteren unserer Geschichte. Ihr Gehirn ist Jasmins ganzes Kapital. Es hat sie durch ihr Studium und ihre Ausbildung zur Familientherapeutin getragen. Als rationaler, denkender Mensch macht ein Verdacht auf Epilepsie angesichts der vorhandenen Symptome Sinn. Gleichzeitig ist es völlig abwegig und jagt Jasmin eine unglaubliche Angst ein. Was passiert nach einer solchen Diagnose? Was wird dann aus ihrer Praxis? Ali ist ihr in diesem Moment viel zu nah. Sie braucht jetzt Frau Dr. Herz. Das Telefonat mit ihrer Therapeutin wirkt wie ein warmer Tee. Für eine halbe Stunde fühlt sie sich sicher und verstanden. Nicht verrückt, sondern ernst genommen. Gedanken können abfließen. Am anderen Ende der Leitung hört jemand zu und gibt Halt. Nur Herz kennt das wahre Ausmaß von Jasmins Angst. Angst, in ihren Halluzinationen zu versinken, wie in einem düsteren Moor. Die erfahrene Psychotherapeutin ist es dann auch, die Jasmin die Empfehlung gibt, mit einem gewissen Martin Mücke vom Zentrum für seltene Erkrankungen in Aachen Kontakt aufzunehmen, zumal auch die neurologische Abteilung der Universitätsklinik Aachen einen ausgezeichneten Ruf genießt. Die Therapeutin hat Mücke erst kürzlich auf einem Fachtag für seltene psychische Erkrankungen kennengelernt und war von seiner detektivisch klaren Vorgehensweise bei der Suche nach den Ursachen für rätselhafte Symptome, die andere Mediziner nicht deuten konnten, beeindruckt gewesen. Die Koordinatorin des Aachener ZSI bietet Jasmin einen Termin in 9 Wochen an. Da eine Epilepsie im Raum steht und so gewissermaßen Gefahr im Verzug ist, erhält Jasmin aber einen raschen Termin in der epileptologischen Abteilung des Universitätsklinikums, einem Fachbereich der dortigen Neurologie. Hier sollen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, deren Ergebnisse aber auch für die Spezialisten des Zentrums wichtige Anhaltspunkte bieten können. Eine Schwester nimmt Jasmin Blut ab. Dr. A., der neurologische Facharzt, geht mit Jasmin die letzten Wochen durch. Jasmin berichtet von den verzerrten Wahrnehmungen, ihrer Orientierungslosigkeit, ihrem Sturz aus dem Bett und dem Verdacht auf Burnout. Dr. A. ist verwundert, dass in Jasmins Fall noch kein Elektroenzephalogramm, kurz EEG, durchgeführt wurde. Eine klare Abweichung vom Protokoll, vor allem bei einem Verdacht auf Epilepsie. Als Ali ihm vom eigenwilligen Abgang ihrer Partnerin aus dem Krankenhaus berichtet, nickt er verständnisvoll. Das erklärt alles. Mit dem EEG, welches die Hirnströme sichtbar macht und somit auch pathologische Auffälligkeiten offenbaren kann, testet er Jasmins Gehirnaktivität. Ein anschließendes MRT soll weitere Hinweise auf die vermutete Epilepsie oder andere krankhafte Veränderungen in ihrer Hirnstruktur liefern. Mit Blick auf die störende Gipsschiene lächelt Dr. A. Jasmin an. Eins nach dem anderen. 2 Tage später fasst der Neurologe alle Ergebnisse der bildgebenden Verfahren und Blutspiegelkontrollen am Telefon zusammen. Die Untersuchungen bleiben ohne Befund, auch wenn die Symptome vordergründig genau ins Bild passen. Jasmins Halluzinationen müssen einen anderen Grund haben. Um alle Möglichkeiten auszuloten, wird sie erneut einbestellt. Ein Augenarzt soll etwaige physische Ursachen für die visuellen Verzerrungen ausschließen. Doch auch er findet keine Anomalien und attestiert Jasmin uneingeschränkte Sehfähigkeit. Keine Epilepsie, kein Tumor, keine degenerativen Prozesse des Hirns. Die Erleichterung weicht der Erkenntnis, dass die Ursache für ihre Ausflüge in Dantes Inferno, wie Jasmin die halluzinatorischen Episoden mittlerweile sarkastisch nennt, immer noch unentdeckt in ihr schlummernd. Es kommt Ali so vor, als schwinde jeden Tag ein weiteres kleines Stück ihrer Frau. Etwas von der Stärke, dem Ehrgeiz, dem Glanz und dem Wissen darum, dass alles wieder gut würde. Immerhin ist jetzt der Gips endlich Vergangenheit. Nun läuft der Countdown. Noch 6 Wochen bis zum Date mit Professor Mücke. Jasmin hat Angst, ihre Klienten zu verlieren. Noch 4 Wochen. Heute Morgen sah Ali aus, als hätte Picasso sie gemalt. Die Füße da, wo die Ohren waren und umgekehrt. Dieses Mal konnten beide eine Stunde später lauthals darüber lachen. Ein kleiner Fortschritt, aber immerhin. 1 Woche. Was, wenn jetzt der letzte Strohhalm, an dem sie sich festhalten, bricht und auch der Spezialist für seltene Erkrankungen ihr nicht helfen kann? Tag X. Gemeinsam sitzen Ali und Jasmin auf einer Bank vor der Klinik, halten einander die kühlen Hände und hoffen auf das Beste. Aufmerksam wartet Martin Mücke auf ihre Reaktion. Jasmin denkt nach. Migräne? So etwas Profanes. Dafür hat sie über 2 Monate gewartet? Als Kind war sie wegen ihrer Kopfschmerzen einmal für 3 Wochen stationär beobachtet worden. Bis heute war ihr das magersüchtige Mädchen in Erinnerung geblieben, mit dem sie sich damals das Zimmer teilte und das bei jeder Gelegenheit versucht hatte, ihr den Fruchtjoghurt unterzujubeln. Damals hatten die Ärzte von migräneartigen Kopfschmerzen gesprochen, aber die Attacken waren nach und nach weniger geworden und dann schließlich ganz verschwunden. Als sie vor 5 Jahren versucht hatte, dank künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, wurde sie zum 2. Mal in ihrem Leben von teils heftigen Kopfweh geplagt. Sie hatte das auf die Hormonbehandlung geschoben. Auch nach ihrer Praxiseröffnung waren stetiger Stress und Kopfweh fast an der Tagesordnung. Aber sie war hart im Nehmen. Die ausführliche Anamnese dauert noch eine ganze Dreiviertelstunde. Währenddessen schauen sich Martin und sein neben ihm sitzender Kollege, der auf psychosomatische Erkrankungen spezialisiert ist, immer wieder wissend an. Schon in der letzten Fallkonferenz war ein Verdacht aufgekommen, doch gab es in der Krankenakte keinen Hinweis auf Migräne. Nun war auch dieser fehlende Baustein aufgetaucht und die beiden Mediziner präsentierten Jasmin und Ali eine Diagnose, die sich im ersten Moment anhörte, als wären auch die Ärzte vollkommen übergeschnappt. Doch Jasmins detaillierten Schilderungen ihrer Symptomlage und die bisher nicht bestätigten Diagnosen waren der Schlüssel zu einem besonders kuriosen Syndrom, in manchen Quellen auch als Sonderform der Migräne charakterisiert, von dem selbst Jasmin als Psychologin noch nie gehört hatte. Das Alice im Wunderland-Syndrom, benannt nach dem berühmten Roman über die psychedelischen Abenteuer eines kleinen Mädchens im gleichnamigen Wunderland, trat bei Migräneattacken als Teil der sogenannten Aura-Phase auf. Im Buch berichtet Alice erstaunt, dass ihr Körper abwechselnd schrumpft und wächst. Medizinisch würde man, führt Martin den gebannt lauschenden Frauen gegenüber aus, diese Wahrnehmungsphänomene als Makroskopie und Mikroskopie bezeichnen. Interessanterweise beschreibt der Autor Lewis Carroll in seinen Tagebüchern typische Symptome einer Migräne und lässt auch Wahrnehmungsstörungen nicht unerwähnt. Ein Hinweis auf die Parallelen zwischen einem eigenen medizinischen Leiden und den Erlebnissen der von ihm erdachten Figur? Die auch Todd-Syndrom genannte Erkrankung kann allerdings ebenfalls mit Epilepsie vergesellschaftet sein und nach einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus oder bei exzessivem Drogenmissbrauch in Erscheinung treten. Eine außergewöhnlich hohe Aktivität im Frontallappen des betroffenen Gehirns verzerrt hierbei die Eigenwahrnehmung der Umwelt. Für das Syndrom selbst gibt es keine Therapie. Allerdings können Beruhigungsmittel in einer akuten Episode helfen. Als Trigger kann Jasmin zweifellos beruflichen Stress und Schlafmangel identifizieren. Allein diese Selbsterkenntnis im Zusammenspiel mit einer Migräneprophylaxe kann ihr in Zukunft helfen, mit dem AIWS umzugehen. 6 Monate später. Jasmin klappt den Rechner in ihrer Praxis zu. Die reduzierten Stunden tun ihr sichtlich gut. Auf dem Heimweg durch den Park sieht sie ein dickes, weißes Kaninchen. Es bleibt kurz stehen und schaut Jasmin an, so als wäre es viel zu spät und in großer Eile. Dann hoppelt es hektisch in ein Gebüsch. Jasmin muss lächeln. Alice wäre ihm gefolgt. Aber sie weiß, dass ihr Zuhause hier und nicht in einer Welt mit unpünktlichen Hasen und einem verrückten Hutmacher ist. Tata, möchte ich jetzt ausrufen, weil wir es mit etwas zu tun haben, was durch Stressreduzierung beeinflusst werden kann, positiv beeinflusst werden kann, und weil wir schon über die Ursache gesprochen haben, wenn auch nicht in voller Tiefe und weil der Fachmann tatsächlich auf den Plan getreten ist.
Ja, genau, das ist halt total wichtig, gerade auch bei den seltenen Erkrankungen, wenn man dann nicht mehr weiter weiß, immer dieses Interdisziplinäre, dass man halt genau die Experten auch an der Hand hat und die dann halt relativ simpel dann sagen können, weil sie es schon mal gesehen haben oder das häufiger behandelt, ja, das ist das und das Syndrom und hier haben wir das...
Alice im Wunderland-Syndrom.
Schöner Name, ne?
Ja. Und mit Pinocchio war ich nicht ganz so weit weg. Warum eigentlich sind halluzinatorische Zustände in Kindergeschichten immer wieder Gegenstand? Diese Frage werfe ich
jetzt einfach mal auf. Weil es wahrscheinlich spannend ist.
Aber die Frage stelle ich dann nochmal in unserem bald folgenden Märchen-Podcast.
Ja, genau. Nee, aber wir haben hier mit dem Alice im Wunderland-Syndrom, also wir nennen es auch Todd-Syndrom, das ist vielleicht nochmal ein anderes Synonym davon.
Nach seinem Entdecker, Todd?
Wahrscheinlich. Mhm. Das ist eine seltene neurologische Störung und die äußert sich einfach durch Wahrnehmungsverzerrung. Also wir haben das ja schon ganz am Anfang der Geschichte gesehen, groß und klein sehen. Und
weg und da.
Weg und da, genau. Und das ist ja genau das, was im Wunderland dann halt auch passiert, ne, in der Geschichte. Du hast es gerade ja ganz schön auch nochmal gesagt.
Ja, Alice wächst in riesengroße Höhen und dann schrumpft sie wieder zusammen. Ja,
die Körpergrößen werden verzerrt wahrgenommen. Mhm. Und Personen können dann die Objekte oder Teile ihres Körpers als ungewöhnlich groß, also man nennt das Makropsie, oder klein, Mikropsie, also dann wahrnehmen. Ne? Und das ist halt schon interessant, dass man, wenn man das gewusst hätte direkt am Anfang, also wenn jetzt der Experte direkt auf den Plan gerufen worden wäre und der kennt das, dann hätte das vielleicht sogar ohne langes Drumherumreden
direkt diagnostiziert werden.
Ja, es gibt das ja immer wieder. Also ich wundere mich gerade auch zum Beispiel bei den Syndromologen, das sind ja meistens unsere Humangenetiker, die erkennen Syndrome direkt. Du erzählst ihnen das oder die sehen halt ein Foto oder irgendwas oder lesen die Anamnese des Patienten, also die Krankengeschichte, was ist bisher passiert, wie beschreibt sich die Erkrankung und dann sagen die noch in der Fallkonferenz, das ist das und das, bin ich ziemlich sicher. Dann erfolgt der genetische Test und ein Staunen im Raum, im virtuellen Raum. Bei uns ist das ja häufig jetzt so, dass die Fallkonferenzen auch online stattfinden, um einfach mehr Experten
noch
mit an den virtuellen Tisch dazuzuholen. Ja. Also wir werden ja auch immer digitaler im Institut.
Wow.
Und das ist dann halt immer wahnsinnig interessant, weil man dann halt auch auf diesen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann.
Da seid ihr ja schon Schwarmintelligenz, wenn ihr viele, viele seid. Ihr seid Legion.
Ja.
Mich wundert noch was anderes in dieser Geschichte. Es ist zwar die Rede von, also nur Kopfschmerz, ständiger Begleiter, aber dass Vanessas erstes Symptom eigentlich gar nicht Migräneschmerzen sind, die ja die dich ja außer Gefecht setzen, dass sie diesen Migräne-Kopfschmerz nicht hat, kann das sein? Mhm. Wow.
Also und das ist halt auch, geht jetzt auch nochmal in die Richtung der Ursache des Syndroms. Ne? Also es ist auch nicht klar, was die genaue Ursache ist. Also es ist assoziiert mit der Migräne. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ist es vielleicht auch assoziiert mit Epilepsien oder mit Infektion. Und Gehirnpathologien, also Veränderungen im Gehirn, das kann ich dir halt gar nicht sagen. Und das können dir wahrscheinlich die Experten auch noch nicht sagen, weil es noch nicht so richtig untersucht ist. Und
jetzt wollte ich gerade sagen, also es ist doch nicht so einfach, wie es ist eine Migräneform. Aber, ich drehe eine Schleife, die Migräne an sich ist ja auch nicht einfach. Sie ist häufig, wir alle kennen den Begriff, viele haben diese Schmerzen. Aber es ist ja keine einfache Erkrankung. Man weiß oft gar nicht, wo sie herkommt.
Und was die Ursache ist, ja.
Genau. Und viele Migräniker wissen gar nicht, was in ihrem Kopf eigentlich passiert. Kannst du es nochmal erklären? Also es ist eine Blood Vessel Inflammation, eine Blutgefäßinflammation, die schnell passiert Und ein Blutgefäß fordert, ne, durch diese Entzündung, ja, kann ich das so erklären, mehr Raum. Das erzeugt den Schmerz, die Entzündung und die Raumforderung.
Wobei es da auch wieder verschiedene Formen gibt, muss, aha, man auch einfach sagen. Also das ist ja genau das, was du sagst. Also Migräne, was
ich
sind die?
Ich kriege sofort Kopfschmerzen. Oh, ja. Wirklich.
Was sind denn die Migräneursachen? Und es gibt ja auch verschiedene Migränemittel. Du weißt nicht, was wirkt jetzt. Bei einigen Patienten wirkt gar nichts, wo es dann halt gerade auf diese Inflammation aus ist, also die zu stoppen dann. Es gibt aber auch Patienten, die reagieren dann null drauf. Ja, die haben durchgängig Migräne und keine Form der Therapie in sich.
Auch nicht Triptane, wenn ich das sagen darf.
Es ist häufig so, dass das wird gegeben, es wirkt aber nicht immer unbedingt. Also insofern, das ist dann halt, es muss ausprobiert werden und wenn es nicht geht, muss man dann halt wieder vom Medikament zu Medikament gehen. Und das ist halt gerade bei Migränepatienten häufig ein relativ langer Weg, ne? Bis man da ein vernünftiges Mittel gefunden hat.
Mhm.
Aber auch die Verbindung zu den psychologischen Faktoren, also und auch Stress, ja, du hast es vorhin angesprochen, kann durchaus ja auch eine Rolle spielen. Und das wurde ja auch gerade hier bei dem Alice im Wunderland-Syndrom, kann das auch eine Ursache sein. Ne? Deswegen hilft dir vielleicht jetzt auch einfach Entspannung und da mal zur Ruhe zu kommen. Ne?
Das Arbeitspensum herunterzuschrauben, mehr Zeit für sich, Entspannung statt Anspannung, scheint hier ja zu helfen.
Ja, vielleicht nochmal, weil ich es auch sehr, sehr interessant finde, die typischen Symptome. Wir haben ja von der Makropsie gesprochen und der Mikropsie. Es gibt aber auch andere Symptome, die auftreten können. Also auch eine Verzerrung in der Wahrnehmung von Zeit, auch von taktilen Empfindungen, also von Berührung und auch von dem eigenen Körperbild. Also es ist ja nicht nur das Größer und Kleiner sehen, ne? Das, was jetzt hier in der Geschichte vor allen Dingen im Fokus steht.
Mhm.
Aber auch Personen, die daran leiden, können halt auch so eine Art von Desorientierung aufweisen.
Ich sag eins. Gute Besserung, Vanessa.
Kann man auch nichts anderes wünschen. Und vor allen Dingen halt ihr wünschen, dass es halt wirklich auch nur mit dem Thema Stress in Verbindung steht.
Ich will es glauben. Und ich wünsche ihr viel Ruhe und Entspannung. Und uns, weil es draußen nämlich schon dunkel ist, einen schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch. Bis bald.
Bis bald.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.